Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir sprechen in diesem Podcast hier oft über den Führungsstil von Olaf Scholz und über das Führen in Krisenzeiten sowieso. Und heute würde ich das gern mal vertiefen und gleichzeitig ein für alle Mal die Frage klären, ob und wenn ja, wie viel Helmut Schmidt eigentlich in Olaf Scholz steckt, wie viel er, der heutige Bundeskanzler, mit dem anderen Bundeskanzler, der vor 50 Jahren zum Kanzler gewählt wurde, gemeinsam haben. Und als Grundlage dafür gilt ein Buch, was gerade erschienen ist. Es hat den schönen Titel Vorbild Helmut Schmidt, politische Führung in Krisenzeiten und Katastrophen, herausgegeben von Sven Felix Kellerhoff und Helmut Stubbe-Dalutz. Und der letzte, Helmut Stubbe-Dalutz, ist jetzt bei mir im Podcaststudio. Ich freue mich sehr. Es ist kein Zufall wahrscheinlich, dass das Buch jetzt erscheint. Hat es nur zu tun? Ja, erzählen Sie, womit hat es zu tun?
Es hat damit was zu tun, dass in den letzten 4 Jahren, seit 2020, seit Krisen in gehäufter Form über Deutschland hereinbrechen, immer mal wieder und immer mal häufiger auch von Helmut Schmidt die Rede ist, als demjenigen, den man jetzt unter Umständen gerade brauchte. Mhm. Gibt es manchmal so ganz reißerische Medienüberschriften, wo steckt Helmut Schmidt schon zur Corona-Zeit?
Was würde Helmut Schmidt jetzt tun?
Was würde der jetzt tun? Das ist so die Generalfrage, die da in der einen oder anderen Formulierung wieder auftaucht. Das eine. Und jetzt spitzte sich die Lage gewissermaßen unter dem Gesichtspunkt zu, dass ein historisches Datum anstand. Am 16. Mai, gestern, hat sich zum 50. Mal gejährt, dass Helmut Schmidt seinen ersten Amtseid als Bundeskanzler abgelegt hat. Und dann das schien uns ein guter Termin zu sein. Irgendwann muss man ja mal zu Potte kommen. Und dann haben wir gesagt, das müsste jetzt genau zu diesem Zeitpunkt rauskommen.
Wir sprechen gleich darüber, um die Parallelen zu verstehen. Spielte in der ganzen Überlegung auch eine Rolle, dass mit Olaf Scholz wieder ein SPD-Kanzler, Kanzler in extrem schwierigen Zeiten, die wahrscheinlich sogar, Sie verbessern mich bitte immer, wenn ich Unsinn erzähle, die wahrscheinlich sogar noch schwieriger sind als die Zeiten, die Helmut Schmidt erlebt hat und die Zeiten von Helmut Schmidt sowohl als Innensenator in Hamburg, wobei das nicht Innensenator hieß, sondern damals glaube ich noch Polizeisenator, als auch als Bundeskanzler. Der stand vor schwierigen Entscheidungen, Stichwort Flut in Hamburg, RAF auf Bundeskanzlerebene. Aber Krieg, Corona, die ganzen Krisen, die jetzt sind, das hatte Helmut Schmidt nicht.
Nein, es fällt aber auch, muss man, denke ich, dazu sagen, schwer, solche unterschiedlichen Zeiten, die Jahrzehnte auseinanderliegen, zum Teil eingebettet sind in veränderte Welt, eine veränderte Weltlage, miteinander zu vergleichen. Man kann alles miteinander vergleichen und dann stellt sich heraus, welche unter Umständen klar heraus, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es dort gibt. Und Olaf Scholz ist sicherlich in einer ausgesprochen schwierigen Situation und hat sich ja nun auch mehrfach schon, wenn ich die Medien richtig verfolge, und ich verfolge die einigermaßen genau darauf hin, sag auch gleich wie, hat sich schon mehrfach anhören müssen, dass Helmut Schmidt ja unter Umständen doch irgendwie anders vorgegangen wäre. Aber diese Idee, dass wir in einer Zeit uns befinden, die sehr krisenreich ist und in der nach Helmut Schmidt Ausschau gehalten wird, die gab es schon bevor der Einmarsch in die Ukraine erfolgte. Ich habe 22 in der Bibliothek der Bundeswehr-Universität eine Ausstellung gemacht und mit Begleitband zu Helmut Schmidt in extremen Situationen, in denen auch außergewöhnliche Entscheidungen erforderlich waren. Und da war das schon Thema. Da gab es diese Erinnerung schon an Helmut Schmidt. Das war auf der einen Seite. Nein, ich fange anders an. Die Ausstellung sollte eigentlich schon 2020 stattfinden und dann kam natürlich Corona und die musste verschoben werden, was ärgerlich war. Was dann aber gar nicht ärgerlich war, sondern sehr befruchtend, zumindest aus wissenschaftlicher Sicht, war diese neue krisenhafte Lage und der Umstand, dass dann in den Medien, teils sogar in der Wissenschaft, darauf zurückgegriffen wurde, was nun Schmidt damals angeblich oder tatsächlich für Heldentaten vollbracht hätte und ob das nun heute eine, ob da nun unter diesem Gesichtspunkt eine Lücke zu finden sei. Und dann kam Ukraine noch dazu und Ahrtal.
Und alles, das ist nur die andere, auch der Klimawandel ist eine Riesenkrise. Also ich glaube, man kann der Ampelregierung bestätigen, dass sie eine Ballung von Krisen erlebt, die in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einmalig ist. Ja. Und jetzt ist ja die große Frage, was kann man denn als heute agierender Politiker von dem Helmut Schmidt seinerzeit lernen?
Halte ich für ganz schwierig. Das sagte ich relativ schnell. In bestimmten Situationen, wo Kommentatoren, aber auch Normalos finden, es müsse irgendetwas getan werden, was zurzeit nicht getan wird, dann findet sich schnell so eine Formulierung wie, ja, also Schmidt, ne, der war ja nun entscheidungsstark und der hätte sicherlich doch, gestern Abend hatten wir eine Podiumsdiskussion in der HSU-Bibliothek genau zu diesem Thema, das Buch wurde vorgestellt. Und ein Podiumsdiskutant, der sagte dann, ja, und eigentlich brauchten wir doch hier in Deutschland einen Ukraine-Tag. Machte man aber nicht. Aber er könne sich lebhaft vorstellen, wenn Helmut Schmidt noch hier agierte oder gerade als Bundeskanzler unterwegs wäre, der hätte der längst getan. Und das ist so eine Grundidee. Werden bestimmte Handlungen vermisst bei zurzeit aktiv tätigen Politikern, Politikerinnen. Und dann wird gesagt, eigentlich müsste das aber passieren. Und ich weiß auch, um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen. Ich weiß auch, sagt dann der Mensch, der die Idee hat, wer das getan hätte, wenn er nur noch da wäre. Mhm. Das wäre der entscheidungsstarke, durchsetzungsfähige, intensiv arbeitende, immer auf dem Laufenden des Weltgeschehens sich befindende Schmidt gewesen. Und sowas wäre doch schön, wenn wir das heute noch hätten. Und was ich, um das gleich anzuschließen, was ich mit etwas Sorge betrachtet habe und betrachte, ist, dass diese Art von Äußerung, die ja so ein bisschen holzschnittartig ist, gern benutzt wird auf der Seite, die dem Rechtspopulismus nahesteht. Also so, wir müssten mal wieder.
Genau, es ist am Ende ist doch dann wird auch damit dieser Wunsch bedient nach einem, der durchgreift. Ja. So, und dann wird Helmut Schmidt genommen als jemand, der hat durchgegriffen, weil sozusagen diese Legende ist, der hat damals bei der Flut dann angeordnet, das und das passiert, ohne andere Menschen gefragt zu haben. Der hat damals bei der RAF am Ende entschieden, so wir stürmen die Maschine. So. Aber die Wahrheit ist doch die, und muss man das den Leuten nicht einmal sagen, auch ein Helmut Schmidt würde heute nicht viel mehr machen können, wir kommen ja noch dazu, was er anders machen könnte als Olaf Scholz, weil wir in einer Demokratie leben, in einem System leben, das so ausgelegt ist, dass ein Einzelner eben nicht zu viel Macht hat, oder? Das wird, also die Macht erstreckt sich dann in der Art und Weise, wie man darüber spricht, wie man auftritt, aber rein faktisch gilt das Gesetz von Peter Struck, jedes Gesetz, das in den Bundestag reingekommen ist, kommt anders raus, als es die Regierung oder wer auch immer vorgeschlagen hat.
Naja, nun gibt es die ganz außergewöhnlichen Situationen, für die mal ursprünglich die Notstandsgesetze geschaffen worden sind, übrigens mit großem Anteil von Seiten der SPD, von Seiten Helmut Schmidts. Später der Paragraph 34 Strafgesetzbuch, übergesetzlich rechtfertigender Notstand. Also da gibt es Situationen, von denen gesagt wird, ja, dafür ist zwar eine gewisse Gesetzeslage geschaffen worden, um bestimmte Dinge einzugrenzen, aber auch andere zu ermöglichen. Und in diesen Situationen braucht es dann Akteure, die bereit sind, auch mal außergewöhnliche Dinge zu tun.
Gut, aber das ist ja wirklich der absolute Ausnahmefall. Wir möchten ja nicht in eine Situation kommen, wo wir sozusagen außerhalb des Grundgesetzes, das haben wir bei Corona ja zum Teil gehabt, außerhalb des Grundgesetzes regiert werden und jemanden haben, der für uns bestimmt, sondern das Prinzip ist ja, dass der Mann im Kanzleramt eben diese Macht nicht mehr hat und nicht haben soll und deshalb auch Helmut Schmidt in der heutigen Zeit, die ja viel komplexer ist, als sie damals war, ja, hätte, glaube ich, durch eine ganz andere Rolle, würde auch ganz anders wahrgenommen werden. Vielleicht würde er heute auch wahrgenommen werden als arrogant, als knorrig, als jemand, der nicht genug kommuniziert. Wir erinnern uns an die Gespräche, auch an die Gespräche in seiner im letzten Phase seines Lebens bei Sandra Maischberger. Der hat so kurz geantwortet, dagegen ist Olaf Scholz ein Dampfplauderer.
Ist aber auch ein Unterschied, ob man jetzt den aktiv tätigen Politiker, Bundeskanzler Helmut Schmidt, ins Auge fasst oder den weltweisen Leitfigur der Zeit. Und gerade auch unter diesem Aspekt Vorbild, denke ich, muss man da unterscheiden und kann einem heute tätigen Politiker nicht das Bild von Schmidt vorsetzen als Leitbild, das er abgegeben hat in dieser späteren Zeit. Da muss man dann schon zurückgreifen auf die Zeiten, in denen Schmidt tatsächlich aktiv war.
Und da kann man nichts von ihm lernen?
Habe ich Zweifel. Also ich komme noch mal kurz auf Sturmflut. Also Sturmflut können Sie vergessen. Mhm. Vor 14 Tagen habe ich noch ungefähr, wie ich mich auf dem Laufenden halte. Also ich habe bei Google Alert schon seit Jahren Helmut Schmidt eingegeben und kriege also jeden Tag so meine persönliche Presseschau gewissermaßen, die wahrscheinlich so das meiste abdeckt, was in halbwegs auffälligen Medien erscheint. Und vor 14 Tagen war mal wieder Sturmflut, warum auch immer, vielleicht ja im Hinblick auf den 16. Mai. Da schrieb der Hamburger Politiker Nils an, ob er es nun selbst geschrieben hat oder hat schreiben lassen. Ja, und Helmut Schmidt und Sturmflut, und der hätte ja sich über alles Mögliche hinweggesetzt, verdienstvollerweise, und dann vollmundig die NATO zu Hilfe gerufen, was ein völliger Unsinn ist. Aber gerade für diese Sturmflut-Situation ist ja der Mythos entstanden, es müsse in bestimmten Lagen auch Leute geben, die sich mal konsequent, aber auch verhältnismäßig über die Gesetzeslage hinwegsetzen.
Und über Recht mal, und Ordnung hinwegsetzen,
ja, genau. Einmal, nur ausnahmsweise und nur ganz kurz. Ne? Und da müsste dann aber die Gewaltenteilung mal hintanstehen. Und 1977 ist auch die Frage. Schmidt selbst hat für sich in Anspruch genommen, später etwas kryptisch sich ausdrückend, ja, er hätte ja damals auch, hätte man ja nun das Grundgesetz übertreten müssen, und er könne sich glücklich schätzen, dass hinterher nicht irgendwelche Rechtsgelehrten gekommen wären und ihm das ihn da zerpflückt hätte, seine Vorgehensweise. Was er damit genau gemeint hat, da ist man auf Spekulationen angewiesen. Es gibt aber Hinweise darauf, worauf sich das bezogen haben könnte. Und das macht ja diesen Mythos, Nimbus, Mythos von Schmidt eigentlich aus. Der macht Dinge, die andere Leute nicht machen, und übernimmt dann auch Verantwortung dafür und sagt, ja, und wenn das schiefgegangen wäre da mit Mogadischu, dann wäre ich ja auch zurückgetreten. Und ich denke, alles andere, was an Schmidt bewundert wird und heutigen Politikern ab und zu mal als Leitbild, Vorbild, Idol vorgehalten wird, das gründet sich eigentlich auf diesen Mythos, der 1962 und 1977 kombiniert entstanden ist.
Und Sie haben das jetzt schön zusammengefasst, weil dahinter steckt ja dann auch der Wunsch von Menschen, die eigentlich den Staat, wie wir ihn jetzt haben, und das Grundgesetz, wie wir ihn jetzt haben, eigentlich gar nicht haben wollen, sondern die aus dieser Ausnahmesituation eigentlich den Normalfall machen wollen. Also man muss sich ja, ne, wenn man sich vorstellt, da müsste mal einer durchgreifen, da müsste mal einer entscheiden, da müsste mal einer auch außerhalb der Grundordnung entscheiden, was das, wenn man das weiterdenkt, bedeutet. Es geht schlicht nicht, und man darf das eigentlich gar nicht von Politikerinnen und Politikern in Funktion erwarten, es sei denn, man will die Grundordnung, demokratische Grundordnung, wie wir sie haben, nicht mehr haben.
Also die Übergänge sind fließend. Sicherlich gibt es Leute, die sich vorstellen, dass solche außergewöhnlichen Handlungen, die nun mal auch das Grundgesetz verletzen, nur ganz, ganz selten und in wirklich wichtigen Situationen. Was dann wirklich wichtig ist, wer weiß.
Wer entscheidet das? Wer entscheidet das? Jetzt verstoße ich gegen das Grundgesetz. Genau.
Und dann gibt es, wenn dieser Weg einmal beschritten ist, dann durchschreitet man sicherlich auch Türen und Tore immer weiter in den politischen Alltag hinein, wo dann irgendwelche Leute sagen, ja, an dieser Stelle müsste man aber. Mhm. Und auch während der Corona-Zeit ist jetzt zum Beispiel oder vor allem geschimpft worden auf den Föderalismus. Ne? Muss man das nun eigentlich haben? Und die Länder dies und der Bund jenes. Und da müsste jetzt mal jemand kommen, auch durchaus auf Bild-Zeitungsebene, ne? Mhm. Also jetzt nicht am irgendwie verdächtig extrem zu sein, aber doch sehr prononciert manchmal. Jetzt müsste doch eigentlich mal einer kommen, der pfeift. Mhm. Manchmal wird ja ausgesprochen dann sogar dieses Wort benutzt, der pfeift dann auch mal auf den Föderalismus, ne? Und tut Dinge, die der Schmidt damals angeblich getan hätte und dann ebenso angeblich heute noch tun würde. Und ich denke, das ist auch eine Tendenz, die, haben Sie schon angedeutet, nicht zu begrüßen ist. Mhm. Da müsste man wohl rechtzeitig sagen, also damit wird man auch dieser historischen Gestalt nicht gerecht.
Und das ist ja interessant, das Buch heißt ja Vorbild Helmut Schmidt.
Mit Fragezeichen.
Mit Fragezeichen. Und die Antwort ist, in einigen Bereichen ja, aber eben nicht so, wie er wahrgenommen wird. Und sagen Sie, nein, dieser Mann war gar kein Vorbild in seiner aktiven Zeit als Bürger, als Polizeisenator und als Bundeskanzler. Wichtig, also Bürgermeister war in Hamburg nie, falls das jemand so glauben sollte. Nee.
Also es kommt auch darauf an, was man unter Vorbild versteht. Und da wir das in die Überschrift hineingenommen haben, haben wir uns auch schon so ein bisschen an dem Begriff auch abgearbeitet. Also ich denke, als Vorbild für irgendeinen Akteur kommt ein anderer Akteur in Frage, der nun diese Rolle eines Akteurs in besonders bewundernswerter Weise tatsächlich oder angeblich ausgeführt habe. Aber es muss ja so sein, dass der Akteur, der sich jemanden zum Vorbild nimmt, auch irgendwie die Chance hat, das mal zu erreichen. Mhm. Deswegen ist es ja auch zu Recht der Fall, dass nun Bundeskanzler mit Bundeskanzlern verglichen werden. Wenn eine noch so verdienstvolle Kommunalpolitikerin oder Kommunalpolitiker sagen, ja, und mein Vorbild ist Helmut Schmidt, dann wird man sagen können, naja gut, also vielleicht sollte man an dieser Stelle dann doch eher Leitbild, Idol oder sonst irgendwas sagen. Denn du bist ja nun nicht in dieser Situation und kannst in deinem Kommunalparlament noch so sehr versuchen, Helmut Schmidt nun nachzueifern. Mhm. Die Rahmenbedingungen sind ja auch nicht so. Und dann ist man auch schnell weg von extremen Situationen. Dann dreht es sich eher, das haben wir auch überlegt, um Altersvorgänge. Und haben uns irgendwann auch die Frage gestellt, ist die Zuspitzung dieser Frage, Vorbild Helmut Schmidt, politische Führung in Krisen und Katastrophen, ist die Zuspitzung also eigentlich ja, nicht gerechtfertigt, aber kann die da alleine so stehen oder muss man auch den politischen Alltag mit einbeziehen? Und das, was an Schmidt bewundert wird, ist ja, das kann man sicherlich auf unterschiedlichen Ebenen tun, nicht? Also die Entschiedenheit und die Entschlusskraft und die Durchsetzungsfähigkeit, und die kann man sicherlich auch in anderen politischen Lagen oder auch in der Wirtschaft oder sonst irgendwo, wo Entscheidungen zu treffen sind, an den Tag legen. Gerhard Baum, der uns mit einem Vorwort beglückt hat.
Früher Bundesinnenminister.
Früherer Bundesinnenminister. Genau. Und ja, heute für diese Generation, wenn ich das richtig sehe, geradezu alleinstehend.
Genau.
Und deswegen auch medienpräsent in besonderer Form. Also dem haben wir ein Vorwort abgerungen. Und an irgendeiner Stelle sagt er, das habe ich auch als Zwischenüberschrift da eingeführt, Führung ist Führung. Womit er sagen wollte, also es gibt da so Führungsqualitäten, die gelten in der Politik, aber eben auch in Organisationen und Parteien und Wirtschaft. Die kehren immer wieder, aber das sind dann nicht mehr Führungsqualitäten überwiegend, die auf extreme Situationen sich beziehen, sondern wie man ein Kabinett führt oder einen Betrieb. Baum hat daran erinnert, wie Schmidt das Kabinett, sein Kabinett geführt habe, ganz anders als Brandt, sagt Baum. Und könne sich erinnern, dass das auf der einen Seite relativ forsch passiert sei, was aber nicht ausgeschlossen hätte, dass Schmidt auch mal stundenlang habe Diskussionen zugelassen. Ja, dann sich eben abends noch eine Pizza bestellt.
Man muss dazu sagen, Sie haben es gesagt, die Zeiten sind halt so, worum man es gut sehen kann, praktisch nicht zu vergleichen. Helmut Schmidt hatte, Sie verbessern mich bitte, in seinem Kabinett keine einzige Frau. So, zum Beispiel, ne? Das war, und für Olaf Scholz wäre es ausgeschlossen gewesen, eine Bundesregierung zu machen, ohne dass die Hälfte des Kabinetts Frauen sind. Und da sieht man schon, wie sich die Zeichen geändert haben. Ich würde mal einmal.
Auch die parteiliche Zusammensetzung.
Natürlich. Ne?
Also, Schmidt hat es ja durchaus bedauert, dass die Zahl der Bundestagsparteien so deutlich zugenommen habe. Und hat das darauf zurückgeführt, übrigens, dass es an politischer Führung mangele. Und hat die These aufgestellt, ja, er hat nicht darauf bestanden, hat gesagt, aber das schwebe ihm so vor, als These, nicht als abschließendes Urteil, aber als These schwebe ihm das vor. Dort, wo politische Führung nachlasse, gäbe es in seinen Worten Zersplitterung. Mhm. Hier beispielsweise im Parteienspektrum. Und das ist ja heute auch dazu gekommen. Also es wird schwieriger, solche Kabinette zusammenzuhalten. Aber Baum hat beispielsweise gesagt, ja, also das, was da jetzt passiert, wäre da das Grüne und FDP und nicht nur innerhalb des Kabinetts, sondern auch noch außerhalb und dann unter Einbeziehung der Medien. Also sowas wäre damals nicht vorgekommen.
Nein, es wäre damals natürlich auch nicht vorgekommen, weil es schlicht nicht so viele Medien gab. Und man muss ja auch sagen, das hat Wolfgang Kubicki in diesem Podcast mal gesagt, Menschen wie Herbert Wehner, aber auch Helmut Schmidt, in der Art und Weise, wie sie miteinander umgegangen sind, wie sie gesprochen haben, würden heute nicht so gefeiert werden, weil jeder das ja sofort erleben würde. Und wahrscheinlich würde er heute so auftreten wie damals, würden viele sagen, boah, was für ein arroganter Patzke, Entschuldigung. Ich wollte mal kommen zu diesem Vergleich, weil der ja einfach, Sie haben es gesagt, man kann die Kommunalpolitikerin nicht mit Helmut Schmidt vergleichen, aber
unter jedem Aspekt,
aber Olaf Scholz schon. Ich fand deshalb interessant, Olaf Scholz schreibt ja auch auf seiner Internetseite und es steht auch, glaube ich, in seiner Biografie, wenn er beschrieben wird, dass er auch wegen Willy Brandt und Helmut Schmidt damals in die SPD eingetreten ist. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ob eigentlich, weil er ja oft auch von vielen, zumindest bevor Bundeskanzler wurde, mit Helmut Schmidt verglichen wurde, was damit zusammenhängt, beide aus Hamburg, beide aus der SPD. Ich glaube, beide eher so ein bisschen wortkarg, beide relativ kluge Menschen. Dann, aus meiner Sicht enden dann die Ähnlichkeiten. Habe ich ihn gefragt, ob Helmut Schmidt denn für ihn ein Vorbild sei und ob er denn Helmut Schmidt nacheifern würde. Und ich bleibe da, mir bleibt da in Erinnerung, dass er gesagt hat, naja, ich bin Olaf Scholz. Das heißt, was man erstmal schon mal sagen muss, Helmut Schmidt ist für Olaf Scholz in vielen Punkten gar kein Vorbild. Ich glaube, in einem Punkt, das hat er auch gesagt, er fand an Helmut Schmidt immer interessant, dass der nie zurückgeguckt hat, sondern immer nach vorne, selbst in seinen letzten Wochen, sich immer mit der Zukunft und nie mit der Vergangenheit beschäftigt hat. Das macht Olaf Scholz auch. Ansonsten muss man aber schon mal sagen, Olaf Scholz sieht in Helmut Schmidt nicht sein Vorbild. Und ich finde die Ähnlichkeiten, da müssen Sie sagen, Sie kennen Helmut Schmidt und alles viel, viel besser als ich. Ich habe den vielleicht dreimal getroffen.
Sie kennen Scholz besser.
Ich kenne dann wahrscheinlich Scholz besser. Und jetzt können wir uns mal abgleichen. Meine These ist, man denkt, die sind sich so ähnlich und ich weiß, sie haben sich gut verstanden und ich wäre gern dabei gewesen, wenn sie in Schmidts Haus in Langhorn gesprochen hatten, weil ich wüsste gerne mal, wer da welchen Redeanteil gehabt hätte, weil die beide ja sehr, also ich glaube auch Helmut Schmidt war ein Besserwisser im besten Sinne des Wortes und Olaf Scholz auch, aber die Ähnlichkeiten erschöpfen sich dann relativ schnell aus meiner Sicht.
Also ich halte es für klug, wenn Herr Scholz betont, er sei in erster Linie er selbst, denn jemanden sich zum Vorbild zu nehmen, ist ja gar nicht so eine ganz einfache Sache, genau. Wenn man das ernst macht und nicht einfach sagt, ja, ich hänge da ein Bild hin und gucke ich auch jeden Tag und denke immer, was hätte der wohl an meiner Stelle getan? Das empfiehlt sich nicht, aufgrund nicht zuletzt der Tatsache, die Sie erwähnt haben, dass da nun Jahrzehnte mittlerweile verflossen sind. Ich habe eher den Verdacht, dass wenn Vorbilder benannt werden, entweder von Akteuren, die sagen, ja, habe ich mir als Vorbild ausgesucht, oder von Kommentatoren, die sagen, also dieser Akteur, der müsste mal ganz anders und der sollte sich mal den Vergangenen, die historische Persönlichkeit zum Vorbild nehmen. Das erfolgt ja aus einem Interesse. heraus. Ich denke auch wesentlich dem Interesse der Selbstdarstellung. Man stellt sich auch dadurch dar, dass man bestimmte Leute als Vorbild erklärt oder eben differenziert, wenn der Scholz sagt, ja, Helmut Schmidt, tolle Sache, bin aber in erster Linie ich selbst, aber wenn schon Vorbild, ja dann käme wohl Schmidt in erster Linie in Frage. Und andere Leute verbrämen ihre Kritik an einem Akteur, also beispielsweise Scholz, damit, dass sie sagen, ja und, also mein Idol da an der Wand, das ist eben Helmut Schmidt und den vergleiche ich jetzt mit Scholz und Helmut Schmidt anstelle von Scholz hätte nun dies und jenes getan. Und es ist in der Tat die Frage, wie Schmidt, wenn er sich nicht, ja, ist ja alles Spekulation, aber der müsste sich so grundlegend verändert haben und auch eben auch in den Jahren nach seiner Kanzlerschaft sich in einer Weise verändert haben, wie sich Menschen also in dem Alter nun ja gar nicht mehr verändern können, um heute mitreden zu können, um heute ernst genommen zu werden. Insofern ist das alles doch sehr spekulativ.
Aber dann bleiben dann gehen wir mal vom Spekulativen weg und rufen Sie mir doch mal ein paar Eigenschaften zu, die für Sie typisch für Helmut Schmidt sind. Und ich gleich mal ab oder wir gleichen mal gemeinsam ab, ob das auch eine Eigenschaft ist, von der ich jetzt sagen würde, nach all den Jahren, die ich Olaf Scholz kenne, das ist auch typisch Olaf Scholz. Wissen Sie, was die erste Eigenschaft ist, die mir zu Helmut Schmidt einfällt? Mhm. Also ganz komisch, eigene Erfahrung, unhöflich. Der Mann war nicht besonders höflich.
Nee.
Anders als Scholz. Scholz ist einer der höflichsten Politiker, den ich kenne. Im Umgang mit normalen Menschen. Wir reden über normale Menschen.
Ja, also ich habe ja nun in den letzten Jahren viel, viel Kritisches zu Schmidt geschrieben. Aber unter diesem Aspekt des Anspruches, den er auch selbst gestellt hat, nun der große Krisenbewältiger zu sein, unter Angabe insbesondere in puncto Sturmflut von Dingen, die nun tatsächlich nicht passiert sind. Ich habe nicht Kritik geübt an bestimmten Entscheidungen. Also ich bekenne persönlich, dass ich den NATO-Doppelbeschluss damals gut fand und heute immer noch gut finde. Also darum ging es gar nicht. Also bei all dem, was da an Kritischem zum Ausdruck gebracht worden ist, dabei ging es eigentlich immer nur um den Vergleich zwischen Behauptungen und dem, was tatsächlich damals passiert ist. Und ich denke, wenn Sie nachdenken, wer wohl in einem Gespräch Schmidt-Scholz den meisten Redeanteil, da würde ich dann allerdings schon vermuten, dass es Schmidt wäre, der belehrend wäre und sicherlich dabei auch ausholen.
Das wäre das Finale der Besserwisser, ne? Also da würde einer
versuchen. Und der eine ist eben der Ältere und Erfahrenere und mit mehr Autorität ausgestattete und dann auch zu mehr Unhöflichkeit wohl befähigte und bereite.
Da kann man schnell mal so einen Satz hören wie junger Mann, ne? Wo du weißt so. Und ich hatte vor einer Woche in diesem Podcast Johannes Winkel, den Vorsitzenden der Jungen Union, der Olaf Scholz vorwarf, sau arrogant zu sein. Darum geht es. Im Zusammenhang war, dass Scholz ja sagt, wenn die CDU Friedrich Merz als Kanzlerkandidat aufstellt, dann werde ich diese Wahl auf jeden Fall gewinnen. Und da muss man ja sagen, arrogant ist auch etwas, ein Wort, was einem zu Helmut Schmidt einfallen kann, oder?
Ja, das mit Sicherheit. Meine Frau war lange Zeit beim Bodenpersonal von Air France und hat mir schon zu Zeiten, als mich Helmut Schmidt also wissenschaftlich noch überhaupt nicht interessierte, gesagt, also wenn da jetzt Giscard d'Estaing und Schmidt am Flughafen auftauchten. Giscard d'Estaing drückt den Leuten von Air France die Hand, sagt irgendwas Verbindliches, lächelt und so weiter. Schmidt, also sie hat jetzt nicht sau arrogant gesagt, weil das nicht zu ihrem Wortschatz gehört, aber inhaltlich schon. Mhm. Ne? Also guckt vorbei, nimmt niemanden wahr, lächelt nicht und ich habe auch in der Bundeswehruniversität gibt's natürlich die ganze Bandbreite von Meinungen zu Helmut Schmidt. Aber da gab es Professor Opitz, Professor Opitz wurde dann Professor, als die Bundeswehr-Universität gegründet war, und war vorher einer der, sagen wir mal, Berater, Begleiter von Schmidt. Und Opitz war dann, wenn das Seminar vorbei war oder eine Tagung abends beim Bier, dann auch bereit, alles Mögliche zu erzählen. Und er sagte, ja, und dann gab es diese Auftritte Schmidt und Berghahn. Mhm. Offiziere wurden dann irgendwie da, wurde die Front abgeschnitten, geschritten, oder Offiziere rapportierten. Und dann wäre es regelmäßig so gewesen, Schmidt, verzeihen Sie jetzt bitte die Ausdrucksweise, Schmidt schiss die Leute zusammen, und hinterher kam Berghahn und richtete sie wieder auf. Also ja. Zumindest gibt es solche Anekdoten.
Das muss man sagen, und das ist, muss man sagen, wenn man über Führung spricht, ne? Also man würde sagen, Helmut Schmidt war sicherlich entscheidungsstark und hat die Führung an sich gerissen. Es ist aber eine Frage, ob das ein Führungsstil ist, erstens, den man heute will, und zweitens, mit dem man heute durchkommen würde.
Zweifelhaft. Und Sie sagten ja,
also man stellte
schon,
sich,
selbst das Publikum wäre unter Umständen nicht mehr amüsiert.
Man stelle sich vor, Olaf Scholz würde jetzt irgendwelche Leute zusammen scheißen, sagen wir es mal, ja, oder anschreien. Es würde ja heute, damals ist es nicht rausgekommen, ne? Weil es irgendwie ein paar Fernsehsender gab, ja. Und die so. Heute wird es ja sofort, wahrscheinlich wird es ein Video davon geben und das würde viral gehen. Das heißt, so kann man gar nicht mehr führen in diesem Land.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Also, ja, ist ja eine gute Sache. Ich persönlich begrüße das und finde natürlich auch, wie wohl alle, es nicht gut, wenn Kabinettsmitglieder nun außerhalb des Kabinetts sich da streiten, während es innerhalb des Kabinetts noch gar nicht alles zu Ende geredet und bedacht worden ist. Aber bei aller Nostalgie, die viele Leute haben für Wehner und Strauß, und die sich dann über das Rednerpult lehnen und irgendwas da in diese Menge hineinrufen, wenn sich heute so einer aufführen würde, das...
Der würde ungefähr nach 2 Wochen aus der Politik entfernt werden.
Ja. Und wir wiederholen, glaube ich, beide gemeinsam, Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Da hat sich der Stil geändert.
Ja, und das Interessante ist ja auch, dann wird natürlich Scholz immer kritisiert für seine Kommunikation. Da muss man wirklich sagen... Rhetorisch ist natürlich Helmut Schmidt eine andere Liga als Olaf Scholz, gar keine Frage. Wenn man aber Olaf Scholz vorwirft, zum Beispiel, dass er auf Fragen entweder gar nicht antwortet oder nur mit ganz kurzen Sätzen, dann muss man sagen, das konnte Helmut Schmidt auch. Wenn ihm eine Frage nicht gefallen hat, dann hat er auch gerne mal gesagt, nö, oder das sehen Sie falsch, junge Frau. Oder
ja, gut, hat einfach geraucht. Wieder, ne? Das war aber wieder Maischberger. Ne?
Und richtig.
Ich finde ja, man sollte dann Schmidt
Zeit und
Scholz,
Sie haben recht, ne,
nur zur Regierung sein.
Aber auch damals, ich habe mir das nochmal angeguckt, Auftritte, seltene Auftritte in Talkshows, das war natürlich auch der eloquente, muss man sagen, der gut aussehende Helmut Schmidt im Vergleich zu Olaf Scholz. Also hatte eine andere Wirkung auf alle Beteiligten. Ja. Aber er konnte auch Leute, die ihm Fragen gestellt haben, die ihm nicht gefielen, natürlich
Abbügeln,
oder? Mhm. Was ja Scholz so im Zweifel gar nicht macht. Also er bügelt die nicht ab, er sagt dann nur nichts mehr oder antwortet dann mit einer Antwort, die nicht zu der Frage passt, die ihm gestellt wurde.
Ja, also ob er da gut mit beraten ist, das ist ja wohl häufig auch eine, vielleicht damals weniger als heute, ist man ja versucht, alle möglichen Regungen eines solchen Politikers auf Empfehlungen seiner PR-Abteilung zurückzuführen. Und ob er da nun gut beraten ist, Herr Scholz, da nicht mal ein bisschen das Automatenhafte sein zu lassen.
Was ja, ich glaube, da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit. Das Thema ist ja, seit Jahren versuchen nicht die PR-Abteilung, sondern sein direktes Umfeld Olaf Scholz zu verändern. Zu sagen, du musst anders kommunizieren, du musst die Emotionen auch mal zeigen, die dich bewegen. Und Olaf Scholz hört nicht auf die, der macht es weiter so wie bisher. Und definitiv, das ist eine Gemeinsamkeit. Ich glaube, Helmut Schmidt hatte sicherlich auch Berater und hat sich auch mit Leuten ausgetauscht. Aber am Ende hat Helmut Schmidt, genau wie Olaf Scholz, nur das gemacht, was er für richtig hält. Und Olaf Scholz hat eben auf die Frage, was denn Führung ist, gesagt, Führung ist, dass ich nicht das mache, was andere von mir wollen. Ja. Und das könnte, glaube ich, 1:1 auch Helmut Schmidt so gesagt haben, oder?
Ja, wobei mir jetzt die Idee kommt, dass bei Herrn Scholz dann ja auch das Unterlassen von jedenfalls für das Publikum. Also ich bin Publikum. Ich weiß nicht, kann ich nicht beurteilen, was da hinter den Kulissen stattfindet. Aber es scheint ja wohl vielen Leuten so zu gehen, dass sie beunruhigt davon sind, dass es so scheint, als ob Herr Scholz manches auch unterlasse. Und wenn er dann sagt, auch unterlassen ist eine Art von Führung, weil ich ja auch auf diese Art und Weise Erwartungen anderer Leute nicht erfülle, dann ist das, glaube ich, noch eine andere Herangehensweise als bei Schmidt, von dem man weniger den Eindruck hat, dass er etwas unterlassen hätte.
Aber er hat gemacht, was er wollte, oder?
Ja.
Und wenn alle gesagt haben, mach es nicht, und er überzeugt war, man soll es machen, dann hat er es so gemacht, oder? Gerade Helmut Schmidt.
Wobei sich ja auch die Frage stellt, hätte er anders gekonnt oder sind beide jetzt so fixiert auf die einmal eingenommene Linie, dass sie den Beratern nicht entsprechen, nicht weil sie nicht wollen, sondern weil sie eigentlich gar nicht mehr können und unveränderlich sind. Also ich erinnere mich gerade an diese hochbrisante Zeit 1975 bis 1977, diese Zeit der Geiselnahmen, wo Schmidt nach der Lorenz-Entführung, wo ja ausgetauscht wurde, gesagt hat, nee, ein großer Fehler gewesen, sei ihm gleich am nächsten Tag nach der Entscheidung eingefallen und leider sei er nun während der Entscheidung krank gewesen, was wohl alles unter Umständen noch gar nicht gestimmt hat. Und dann eisern an dieser harten Linie festgehalten, hat auch unter sich verändernden Umständen. Manche sagen dann, ja, die Staatsräson gepocht und politische Gründe dafür angeführt, aber vielleicht war es ja auch ein gewisses, nicht nur ein Unwillen, sondern auch ein Unvermögen, hier flexibel zu sein und mal eine andere Variante der Entscheidung einzuführen.
Ja, und wahrscheinlich ist es auch da ein Unterschied, glaube ich, dass Olaf Scholz fällt es auch schwer, einmal getroffene Entscheidungen zu revidieren, auch wenn sie sich als falsch herausstellen. Dann versucht er die Lage so zu interpretieren, dass er tut, als hätte er immer schon gewusst, wie es kommt. Auch das ist etwas, was, glaube ich, Helmut Schmidt nicht fremd war. Diese Frage Vorbild Helmut Schmidt bezieht sich ja auf die politische Führung in Krisen und Katastrophen. Jetzt haben Sie viel Kritisches gesagt, aber gibt es auch etwas, was heutige Staatenlenker in einer krisenreichen Zeit von Helmut Schmidt lernen können? Wo Sie sagen würden, da ist er richtig gut, da ist er bis heute ein Vorbild?
Also ich denke, dass es sich anbietet, hier mal auf die Kommunikationsbereitschaft anzugehen. Dieser Sturmflut-Mythos, in dem so schrecklich viel über diesen Helden behauptet wird, was nicht der Fall gewesen ist, ist, denke ich, wesentlich auch dadurch zustande gekommen, dass Schmidt 1962 als Polizeisenator, kaum dass die Fluten wieder so ein bisschen zurückgingen, eine offensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben hat und diesen Krisenstab, den sogenannten, ganz schnell erweitert hat durch eine ganze Reihe von Journalisten. Und man kann doch das ist in der Friedrich-Ebert-Stiftung, in dem Archiv kann man noch die Teilnehmerlisten sehen, wo wahrscheinlich die meisten sich eingetragen haben, manche sich aber auch nicht eingetragen haben, denn irgendwann kam raus, dass auch DDR-Journalisten da freien Zugang hatten und irgendwann hat man dann gesagt, naja, vielleicht sollte man doch mal darauf achten, dass die da nicht, weil die dann auf DDR-Seite irgendwelche unmöglichen Dinge kolportierten, die auch nicht stattgefunden hatten. Und da sind die ersten Artikel, die bekanntesten erschienen damals im Spiegel und in der FAZ, wo dann stand, also das ist überhaupt der begabte Krisenmanager aller Zeiten und wie der hier nach dem Motto hier, alles hört auf mein Kommando, diese ganzen Situationen bewältigt unter Einbeziehung von Militär und NATO und alles gegen das Grundgesetz, alles Unsinn. Und dann später in der, da sind die ersten Artikel entstanden, aus denen dieser Mythos dann hervorgegangen ist. Und später in der Geiselnehmerzeit, 75, 77 ist ja insbesondere immer wieder zitiert, diese unmittelbare Reaktion in der Tagesschau auf die Entführung von Hans-Martin Schleyer, wo die Nation, also darauf eingeschworen wurde, dass hier gerade was ganz Fürchterliches passiert sei und dass es eine außergewöhnliche Situation sei und dass die Ordnungskräfte in ebenso außergewöhnlicher Weise sich darauf verlassen könnten, dass die Regierung hinter ihnen stünde. Also solche Krisenkommunikation ist eine ganz zentrales Kriterium, denke ich, um die Führungsqualitäten eines Regierungschefs zu beurteilen.
Und da ist
es wird ja häufig gesagt, letzter Satz, wird ja häufig gesagt, und auch da bin ich Publikum, ne, und auch ja irgendwie nicht wissenschaftlich qualifiziert, mich dazu zu äußern. Es wird aber häufig gesagt, dass Olaf Scholz in puncto Kommunikation mehr tun könnte.
Das ist richtig. Und ich glaube, Sie haben das eben gut beschrieben. Ich glaube, was Helmut Schmidt hatte, was Olaf Scholz nicht hatte. Erstens, ihm machte das nicht aus, im Rampenlicht zu stehen. Mein Eindruck war, er hat es sogar genossen.
Ja.
Und wenn die Leute ihm zuhörten, während Olaf Scholz tatsächlich von seinem Naturell ja ein eher schüchterner Mensch ist, der in die Politik gegangen ist, weil er glaubt, besser Politik machen zu können als andere, aber überhaupt diese ganzen Scheinwerfer und so nicht mag. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass Helmut Schmidt auf die Art und Weise, wie der gesprochen hat, dass er halt nicht wie Olaf Scholz versucht hat, die Emotionen komplett rauszuhalten. Olaf Scholz ist egal, worüber Olaf Scholz spricht, hört sich alles selbst gleich an. Ob es darum Corona, um die Impfung, um den Ukraine-Krieg oder um die Fußball-EM geht, es ist alles ein Tonfall. Und da, glaube ich, hat der Helmut Schmidt einen Vorteil. Da muss man aber sagen, kann man Charisma lernen? Wahrscheinlich nicht. Und ganz Helmut Schmidt hatte Charisma, oder?
Ja. Halte ich für schwierig, das zu lernen. Man kann eine Begabung, die man da hat, aber auch hier rede ich nur als, sagen wir mal, mittelmäßig allgemeingebildeter Mensch. Das ist auch eine Frage von Psychologie und Persönlichkeitsforschung. Ich denke, wenn man eine Begabung dafür hat und in Situationen hineinkommt, in denen diese Begabung angewendet werden kann und dann noch auf Berater hört, die sagen, wie man vielleicht noch methodisch daran feilen kann, dann ist man an einer super Position. Und hier hat Schmidt vermutlich etwas mitgebracht, was Olaf Scholz nicht in gleicher Weise mitgebracht hat.
Und man muss ja zur Ehrenrettung von Olaf Scholz auch noch sagen, der Mythos Helmut Schmidt speist sich ja zu einem Teil aus den Dingen, über die wir heute gesprochen haben. Aber natürlich hat er sehr stark in den Jahren, in denen er nicht mehr in der Politik war, daran gearbeitet, dass er sozusagen diese Rolle des Orakels, der alles vorhergesehen hat. Ja. Und ich glaube, diese Zeit prägt gerade bei vielen Jüngeren natürlich, die Helmut Schmidt als Kanzler gar nicht erlebt haben, als Bürgermeister schon gar nicht, das Bild von Helmut Schmidt, ne? Der kluge Zeitherausgeber, der bei Sandra Maischberger im Studio sitzt und den Menschen die Welt erklärt. Was er tatsächlich konnte wie kaum ein anderer.
Da zeichnet sich ja auch eine Riesenchance für Olaf Scholz. Genau. Also wenn der nach seiner Amtszeit vielleicht nochmal an die Spitze eines Leitmediums tritt und noch an seinem Image jahrzehntelang feilt und im Nachhinein alle möglichen Vorgehensweisen plausibel und auch ein bisschen überhöhend betont, dann hat er doch noch eine richtige Chance in der Beliebtheitskurve der Kanzler insgesamt
nach vorn zu kommen. Wir drücken in ihm Daumen. Ich sage recht herzlichen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn nichts dazwischen kommt, würde ich in der nächsten Woche mal mit einem Experten für französische Politik versuchen zu erklären, die andere große Frage, was läuft da schief oder läuft gar nicht so viel schief zwischen Emmanuel Macron und Olaf Scholz. Sie haben gesagt, Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt hatten ein anderes Verhältnis als die beiden. Klären wir, oder nicht?
Habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, die haben sich am Flughafen anders gegenüber dem Personal
okay, das stimmt.
Benommen. Und gestern Abend übrigens bei der erwähnten Podiumsdiskussion war das an einer Stelle auch mal Thema. Und da gab es von einem Historiker, der auch mal jahrelang für Schmidt Reden geschrieben hat, Jochen Thies, der also Schmidt aus der Nähe erlebt hat. Ich glaube, er hat dann mir gegenüber noch im privaten Gespräch gesagt, 500 Stunden hätte er mal ausgerechnet, hätte er mit Schmidt gewissermaßen so in Flugzeugen unter vier Augen und so weiter. Der hat gesagt, müsse man ganz vorsichtig sein, so gut verstanden hätten sich die gar nicht, sondern das sei auch wesentlich.
Aber es sah so aus. Es sah so aus. Und manchmal, Sie haben es ja erzählt, es ist immer eine Frage der Kommunikation. Und jetzt sieht es so aus, als ob Macron, vielleicht verstehen sich, klären wir nächste Woche, Macron und Scholz viel besser. Scholz behauptet das, als es nach außen dringt. Ja, wir werden es sehen. Vielen Dank erstmal für heute.
Ich bedanke mich.
Ein Podcast von Funke.